Begegnungen mit Jesus, Begegnung auch mit Friedrich von Schlimbach, geboren 1842, gestorben 1901. Er entstammte keinem alten Adelsgeschlecht, so wie die Hedwig von Redern. Es war ein bayerischer Militäradel, einem der Vorfahren nach dem Dreißigjährigen Krieg verliehen. Also bayerischer Militäradel, so ein bisschen Bavaria Blue, blaues Blut aus Bayern. Aber der Vater war als Offizier in württembergischen Diensten früh zur Ruhe gesetzt worden. Und sie haben primitiv im oberen Geschoss des alten Schlosses in Öhringen gewohnt, diese Familie von Schlimbach. Der Sohn wollte auch den Militärberuf ergreifen, er wurde bald Fähnrich mit 18 Jahren. Aber dann muss irgendwas Schlimmes passiert sein. Man weiß gar nicht genau, was für eine Geschichte, Geld oder Frauen. Jedenfalls, wie es damals üblich war, hat selbst der Vater gesagt, Junge, du musst so rasch wie möglich nach Amerika. Und ohne eine offizielle Entlassung zu erreichen, ich habe die Akten eingesehen im württembergischen Hauptstaatsarchiv, da heißt es bei Friedrich von Schlimbach mit 18 Jahren, fahnenflüchtig, vermutlich Amerika. In Amerika war alles andere als ein gelobtes Land. Der 18-, 19-Jährige musste als Steinbrucharbeiter in Südstaaten bei 30 Grad Hitze mit dem Pickel arbeiten. Und dann brach für ihn glücklicherweise der amerikanische Bürgerkrieg aus. Er eilte zu den Fahnen der Nordstaaten. Dort zog es ihn hin. Die meisten Deutschen waren ja dann in die Gebiete ausgewanderter Nordstaaten. Und aufgrund seiner militärischen Erfahrung in Württemberg, immerhin 18, 19 Jahre als Fähnrich der württembergischen Armee, wurde er rasch Captain, Hauptmann. Er war froh, dass er den Soldatenberuf wieder ergreifen konnte. Er hatte kaum, dass er nach Amerika gekommen war, sich verheiratet mit einer dortigen Amerikanerin, Celestine. Aber er ist rasch wieder dem Ehejoch entflohen und war froh, in der Armee ein raues Soldatenleben mit viel Alkohol und fremden Frauen zu führen, bis dann in der Schlacht von Richmond 1861 sein Bein durch eine Kugel zerschmettert wurde. Der betrunkene Stabsarzt hat ihn liegen lassen, überhaupt nicht versorgt, denkt, er krepiert ohnehin. Und da hat Schlimbach angefangen zu beten, was er also seit früher Jugend nicht mehr gemacht hatte. Und wirklich, es kam jemand, der ihn vom Schlachtfeld geholt hat, in ein primitives Hospital gebracht hat. Damals gab es ja noch gar kein Rotes Kreuz oder sowas. Man kann sich nicht schlimm genug vorstellen, wie solche Schlachtfelder ausgesehen haben. Und wurde einigermaßen gepflegt, aber er hat sofort wieder vergessen, dass er Gott um Hilfe angerufen hatte. Auch später, als er Evangelist war, hielt er nicht viel von Augenblicksbekehrungen. Er hat gewusst, wenn das nicht weitergeführt wird, ist das im Augenblick vielleicht ernst gemeint, aber wird sofort durch andere Eindrücke zugedeckt. Hat ein großes Mundwerk gehabt. Er war begehrter Redner bei den deutschen Turnvereinen und Gesangvereinen, die es in Amerika gab. Es gab ja bis zum Ersten Weltkrieg eine ganz starke Tendenz, dass die Hauptsprache in den Vereinigten Staaten von Amerika Deutsch ist, weil so viele deutsche Einwanderer da waren. Unter diesen deutschen Gesangs- und Turnvereinen war der begehrte Redner und er hat sich immer mehr aufgeplustert als Atheist und wurde berufen von den deutschen Vereinen zum atheistischen Propagandaredner für Nordamerika. Er hat die Kirche, Gott, Jesus, Abendmahl, alles lächerlich gemacht, wie er überhaupt nur konnte. Und dann kam Die entscheidende Begegnung 1868, als er 26 Jahre alt war, er kam von einer atheistischen Propagandaversammlung, schon im jungen Amerika nach dem Bürgerkrieg, hat das später so christliche Amerika kämpfen müssen mit einem Ungeist, der dabei, wir können uns das Gären in diesem jungen Vereinigten Staaten gar nicht schlimm genug vorstellen. Er fährt im Zug heim, raucht eine dicke Zigarre im Speisewagen und da geht ein Herr durch, schaut ihn an und sagt, wenn ich recht sehe, Captain Schlimbach, oh ja, das ist ja sein ehemaliger General Albright, der hieß natürlich Albrecht, früher hat sich auf anglisiert Albright genannt, war ein Christ und hat gesagt, Schlimbach, wouldn't you like to stay in our home? Darf ich Sie einladen in unser Haus in Moke Chunk, einem Eisenbahnknotenpunkt in Pennsylvania? Schlimbach hat zugesagt, er war damals getrennt von seiner Frau Celestine, Wochenende in einem angenehmen, schönen Haus des ehemaligen Generals. Und am Samstagabend sind sie angekommen, da in Moke Chunk im Generalshaus. Die Dame des Hauses hat den Schlimbach, obwohl er aus seinen Anzügen nach der dicken Zigarre geduftet hat und auch nach etwas Cognac, hat sie ihn freundlich aufgenommen, hat das übersehen, aber hat gesagt, darf ich Sie einladen, nach dem Abendessen haben wir unseren Abendgottesdienst in unserer Gemeinde. In der kleinen Gemeinde predigte ein älterer Pfarrer, etwa 10 Jahre jünger als ich, aber weißhaarig, und hat so liturgisch und langweilig gepredigt, dass der Schlimbach sagte, dann brauche ich doch überhaupt nicht mehr atheistischer Propagandaredner werden. Die Kirche macht sich selber kaputt. Mit so stinklangweiligen Gottesdiensten. Das ist ja von vorgestern. Das passt doch nicht mehr in unsere heutige Welt hinein. Es ging nach Hause und die Frau Albright hat gesagt, darf ich Sie bitten, Herr von Schlimbach, ich hätte mich gern mit Ihnen unterhalten. Erzählen Sie mir doch ein wenig aus Ihrem Leben. Haben Sie auch eine Mutter? Da ist dem Schlimbach fast die Spucke weggeblieben. Denn seine Mutter hat um ihn gelitten, um den ungeratenen Sohn. Er konnte später sagen, 16 Jahre lang habe ich dafür gesorgt, dass meine Mutter aus Gram Zoll um Zoll dem Grab entgegenging. Ich habe meine Mutter kaputt gemacht. Und als die Frau Albright sagte, haben Sie eine Mutter, ist das aufgewacht bei ihm. Er hat geweint und sein Herz ausgeschüttet über sein vergammeltes Leben. Und als er am nächsten Morgen dann von Moke Chunk weiterfuhr, hatte er 2 Gewissheiten. Dir sind deine Sünden vergeben, sündige hinfort nicht mehr. Und ich weiß, an wen ich glaube. Das hat die Frau Albright erreicht. Deshalb hat Schlimbach lebenslang gewusst, die wichtigsten Seelsorger sind Frauen. Nicht die Redner, die sprechen, sondern die Anteilnahme. Und nicht das Anpredigen, sondern einen Menschen fragen, wie geht's ihnen denn? Was treibt sie um? Was hat ihr Leben bewegt? Man muss in der Seelsorge gar nicht viel auf Menschen eindreschen mit Worten, sondern hören. Denn der Friedrich von Schlimbach hat bekannt, auch in denen, die sich atheistisch geben, als die harten Leute, die gegen Gott und alles Religiöse sind, schlummert eine Sehnsucht, wegzukommen von einem vergammelten Leben. Und der Segen war gewesen, dass am Sonntagmorgen, als die Familie Albright zum Sonntagsgottesdienst ging, ein junger Pfarrer gepredigt hat, der so eindringlich, so lebendig gesprochen hat davon, von der Not des Menschen und dass Gott seinen Sohn gesandt hat, um uns zu erlösen aus unserer Not. Dass das zusammen mit der Seelsorge der Frau Albright einen entscheidenden Einschnitt im Leben des Fritz von Schlimbach gebracht hat. Sündige hinfort nicht mehr. Ich weiß, an wen ich glaube. Er hat zuerst versucht mit einem theologischen Selbststudium, ging dann aber in ein methodistisches Predigerseminar, ließ sich dort ausbilden, er war gerade 30 Jahre alt, und wurde dann von der Methodistenkirche Amerikas angestellt, unter deutschen Einwanderern zu arbeiten, hauptsächlich in Baltimore. Es sind sehr viele Schiffe vom Kontinent angekommen. Aber ab 1878 wurde er dann freigestellt von der Methodistenkirche für die missionarische Arbeit des deutschsprachigen CVJM in Amerika. Es geht natürlich mir das Herz auf. CVJM, gegründet 1844 in England von George Williams, jenem begabten Kaufmann, der gesagt hat, diese kirchlichen Jünglingsvereine sind zu eng, da findet niemand hinein. Wir brauchen die Young Men Christian Association, die christlichen Vereine junger Männer, die auf alle Anliegen junger Männer eingehen. Man darf keinen Vorwurf machen, dass es um junge Männer ging. Die junge Frau ist erst wesentlich später aus dem bergenden Schoß der Familie herausgespült worden. Wenn jemand in die Großstadt ging, um im Beruf weiterzukommen, waren das junge Männer. Die hatten dort keine Heimat. Und George Williams hat 1844 das Programm ausgegeben: Lasst uns bei dem Bemühen, auf die körperlichen, beruflichen und sozialen Bedürfnisse junger Männer einzugehen, also auf Sport, Fremdsprachen lernen, Stenografie lernen, Lehrlingswohlheimisch, Billardspiel. Es wurden ja sogar im CVJM dann eigene Spiele entworfen, damit man nicht das harte Fußballspiel hat, ist das Basketball erfunden worden und Baseballspiel im CVJM. Lasst uns bei all diesen Bemühen, den breit angelegten Bemühen um junge Menschen, auch Musik, Chöre, den ersten Zweck unserer Vereine nicht vergessen, nämlich dass junge Männer zu einem lebendigen Glauben an Jesus Christus finden. Dies ist der erste Zweck unserer Arbeit und all das andere darf das nicht zudecken, dass der erste Zweck ist, junge Menschen zu Jesus zu führen, aber zugleich wollen wir auf alle Anliegen junger Menschen eingehen. Das war die Luft, die der junge Fritz von Schlimbach als Nationalsekretär für die deutschsprachigen YMCAs, CVJMs in Amerika, übernommen hat. Das war sein Leben. Er wurde dann bald, hatte Kontakt bekommen mit dem amerikanischen Evangelisten Moody, M-O-O-D-Y. Was Spurgeon für London und England bedeutet hat, war dann Moody in Amerika, der zuerst Großversammlungen in Zelten machte, dann in großen Sporthallen, Stadien, also der Billy Graham der damaligen Zeit. Und Moody hat diesen Fritz von Schlimbach angestellt, damit er extra deutschsprachige Evangelisationsversammlungen in den Stadien hält. Und einmal in St. Louis bei einer Großversammlung wurde in Zeitungen groß geschrieben: Schlimbach ist der German Moody, also der deutsche Moody, der deutsche Billy Graham. Er wurde dann zu einer CVJM-Konferenz nach London entsandt und da waren auch ein paar von westfälischen Jünglingsvereinen dort als Delegierte. Auch der Professor Christlieb von Bonn war dort vertreten und der Berliner Hofprediger Stöcker. Und da haben sie den kleinen, untersetzten Fritz von Schlimbach erlebt mit seinen durchdringenden blauen Augen und haben gesagt, genau diesen Mann brauchen wir für Deutschland. Der könnte den unkirchlichen, festgetretenen Boden in Deutschland aufpflügen. Denn bei ihm ist schon Hauch der weiten Welt und er kann volkstümlich reden. Er kann seelsorgerlich reden, er ist ein stimmgewaltiger Sänger. Wir haben vorher das Lied gesungen, weiß ein Strom, dessen herrliche Flut geht ja auf Hesekiel 47, der Strom, der alles belebt, geht zurück. Aber Fritz von Schlimbach konnte singen, so sagen die Berichterstatter, dass die Fensterscheiben klirrten. Da müssen Sie noch einiges dazulegen. Gell? Also, wenn wir schon singen, dann mit Kraft nicht. Also den holen wir nach Deutschland und Hofprediger Stöcker hat ihn nach Berlin eingeladen. 1881 kam er nach Berlin und Stöcker sagt ihm, der Hofprediger, machen Sie es nicht wie die vielen englischen oder amerikanischen Prediger, die zu uns nach Deutschland herüberkommen. War damals schon so, dass sehr viele so von entsandt wurden, man muss Deutschland missionieren, die kommen gerade 8 Tage, das hat keinen Wert. Sie müssen bereit sein, ein Vierteljahr lang bei uns in Berlin zu bleiben. Und predigen Sie nicht in kirchlichen Räumen, sonst kommt kein Mensch, wenn Sie in die Gemeindehäuser oder Kirchen gehen. Sie müssen in die Vergnügungsstätten, in die Wirtshäuser gehen und nicht in der Stadtmitte, sondern am Rand der Stadt, vor allem Moabit, Wedding. Und Sie müssen erwarten, dass Gott Großes vorhat für unser Berlin. Da war Stöcker etwas skeptisch, aber er hat schon immer in Amerika, als er verantwortlich war für die deutschen Auswanderer, den Eindruck gehabt, in Deutschland wird nur etwas anders. Mit der Pastorenschaft kann man nichts schaffen. Wir müssen die Laien bündeln, die Laien zusammenbringen, dass sie ein Stoßtrupp werden hinein in das unkirchlich gewordene Deutschland. Die zersplitterten Kräfte müssen gebündelt werden, die Gläubigen müssen zusammengefasst und an eine systematische Arbeit gestellt werden. Dann kann das Reich Gottes wieder Wurzeln fassen in Deutschland. Deshalb, als 1882 Schlimbach für längere Zeit, für über ein halbes Jahr nach Berlin kam, hat er zuerst die verschiedenen Jünglingsvereine angeschrieben, die es gab, Württemberg, Sachsen, Westfalen, und hat 7000 Delegierte zusammengebracht am Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald und hat dort konstituiert den Reichsverband, so hat es damals geheißen, der deutschen CVDMs, oder Nationalverband der deutschen CVDMs, das was heute Ulrich Parzani als Generalsekretär leitet, den Gesamtverband der deutschen CVDMs, ist einfach. Schlimbach hat sich das angemaßt, einfach die Vereine zusammengetrommelt. Wir brauchen euch zusammen, die Laien, nicht die Pastoren. Ihr jungen Leute müsst Deutschland aufpflügen. Aber dann hat er sich konzentriert auf Berlin. In dem Vergnügungslokal Tivoli haben gleich am Anfang 1500 Männer teilgenommen. Schlimbach hat gesagt, die Männer bekomme ich nur, wenn keine Frauen eingeladen sind. Männer kommen nicht, wenn 2/3 der Versammlung Frauen sind. Also ich mache reine Männerversammlungen in der Vergnügungswirtschaft Tivoli am Wedding. Und da hat er 3 bis 4 Monate jeden Abend gepredigt und auch in den entkirchlichten Arbeitervierteln des Berliner Nordens Straßenpredigten gehalten. Das, was schon Wichern gesagt hatte, bei diesem Kongress der Inneren Mission, in Deutschland müssen wieder die Straßenecken zu Kanzeln werden. Es genügt nicht, wenn wir die Leute dauernd in kirchliche Räume einladen. Das ist heute unsere Evangelisationspraxis, dass wir die Leute zu uns, wir müssen zu ihnen hingehen. Stöcker hat immer die Abende eingeleitet, als Hofprediger war das etwas, aber dann hat er Schlimbach das Feld überlassen, damit er die Predigt halten konnte. Die Kritik kam ganz stark natürlich aus den Kreisen der Pfarrer. Die empfanden es als Vorwurf und Kritik, dass man da aus Amerika einen holt, der so derb redet. Erschienen Artikel in der Zeitung, wir brauchen diese methodistische Treiberei nicht. Im Kernland der Reformation sind die Leute evangelisch, was brauchen wir, eine neue Erweckungspredigt? Das Reich Gottes gleicht doch der selbstwachsenden Saat, schickt doch so schnell wie möglich diesen Methodistenprediger wieder nach Amerika zurück. Und da hat Schlimbach etwas getan, was uns befremdlich scheinen mag. Er ist aus der Methodistenkirche ausgetreten, um diesem Gegenwind Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber es hat gar nicht viel geholfen. Bloß Schlimbach war einer, der durch und durch amerikanisch dachte. Mir hat er schon als junger Pfarrer in Amerika und als Student eingeleuchtet. Der Amerikaner hat ja wie ein kleines Sieb in seinem Kopf eingebaut. Und alle Probleme, die kommen, ist das erste Sieb, heißt, what should be done? Was sollte gemacht werden? Evangelisation, Nachsorge, Seelsorge, Häuser, Auffanghäuser. What can we do? Zweites Sieb. Wofür haben wir Leute, wofür haben wir Geld? Da bleibt noch manches übrig. Und das dritte Sieb, what will we do? Was packen wir an? Wir Deutschen diskutieren, sagen, das Problem der Unkirchlichkeit nach der Reformation kam durch die deutschen Landesfürsten und dann kam der 30-jährige Krieg. Und bis wir an der Lösung des Problems sind, sind 2,5 Stunden vorbei. Wir dröseln immer auf, wie das alles gekommen ist. Der Amerikaner ist lösungsorientiert, wir müssen eine Lösung finden. Nicht problemorientiert, wie das Problem entstanden. Und so ein Mann war der Schlimbach. Es müssen doch Lösungen gesucht werden. Ich brauche jetzt für die Nacharbeit der Evangelisation, brauche ich Seelsorger. Dazu brauche ich einen deutschen CV, und eben die kirchlichen kleinen Jünglingsvereine helfen nichts. Er ließ in die Zeitung eine Annonce drucken zu einer Gründungsversammlung, hat er aufgerufen, eines christlichen Vereins junger Männer. 16 Leute kamen, darunter auch der Forstmeister von Rotkirch, mit seinem Holzbein. Im 70er-Krieg hat er sein Bein verloren. Und Schlimper hat gesagt, wir bauen jetzt einen Verein, sind Sie damit einverstanden? Die haben, bevor sie überhaupt gemerkt hatten, haben sie alle die Hand gestreckt. Amerikanische, zugkräftige Lösung. Und dann hat er gesagt, wir brauchen einen Vorsitzenden, Herr von Rotkirch, Sie wären der richtige Mann. Da hat er gesagt, Entschuldigung, also ich bin alter Mann und ich bin verwundet, ich kann nicht mehr mit jungen Leuten und ich bin überhaupt nicht sprachbegabt. Und nach 20 Minuten, nachdem er erklärt hat, was er nicht machen kann, hat Schlimbach unterbrochen, hat gesagt, sind Sie jetzt endlich fertig? Dass Sie ein Tor sind, habe ich gemerkt. Aber Gott kann nur mit Toren arbeiten. Sie sind hiermit der erste Vorsitzende des CVJMs Berlin. War die Lösung für Berlin, die Berlin-Wilhelmstraße war bis in das Dritte Reich hinein, das Zentrum der bekennenden Kirche. Eine riesen Seelsorgestation, die ganz neue Arbeitsmethode, ich habe es heute schon erwähnt, unter Bäckern, Droschkenfahrern, Postlern, Polizisten aufgebaut hat, verbunden mit der St. Michaelsgemeinschaft des Grafen Pückler. Schlimper hat gesagt, Pückler, Sie haben Geld von Ihren schlesischen Gütern, wir kaufen eine Wirtschaft auf, ein Restaurant im Wedding, das hat im Volksmund geheißen, zum blutigen Knochen, weil es da immer Schlägereien gegeben hat. Also der blutige Knochen wurde aufgekauft als Seelsorgestation. Dort ist heute das christliche Hospiz Graf Pückler mit den Gemeinschaftsräumen für die Michaelsgemeinschaft, die allerdings klein geworden ist. Weil Schlimbach wusste, dass Frauen für die Seelsorge wichtig sind, hat er besondere Frauenversammlungen gemacht und er hat die Gräfin Waltersee gebeten, sie möge in ihrem vornehmen Haus doch vornehme Damen einladen. Also Frau von Thiele Winkler, Frau von Oertzen und all diese, Frau von Blücher. Und da berichtet eine, Graf Bernsdorf, der Kammerherr, eröffnete die Versammlung mit einem Gebet und dann trat der schlicht wirkende, kleine, untersetzte, etwas korpulente amerikanische Prediger in den Rahmen der Tür zwischen den beiden Salons. Es war nichts Ansehnliches an dem Mann, außer seinen durchdringenden blauen Augen. Doch als er anfing zu reden, fesselte er alle, die ihm zuhörten, hatte ein Thema, Jesus reinigt von der Sünde. Was er erlebt hat im Wedding draußen, wie Menschen ihre Sünden bekennen, in welchem Sumpf die drinstecken, in welchen Familiennöten, in welchen Verwirrungen, in welchen abartigen Erscheinungen. Haben die Damen gesagt, Entschuldigung, das ist also doch peinlich, das anzuhören. Aber dann hat Schlimbach gesagt, es ärgert Sie vielleicht, dass ich hier in diesem Salon über Sünde rede. Glauben Sie vielleicht, in Ihrem Leben sei keine Sünde, in Ihrem Leben ist auch viel Dreck. Die Selbstgerechtigkeit und die Lüge und die Scheinheiligkeit. Die Damen sind erbleicht und viele sind herausgegangen und haben gesagt, so kann man mit uns nicht umgehen. Nicht? Aber wir sind mit schwerer Artillerie beschossen worden. Aber andere sind gepackt worden im Gewissen, getroffen worden im Gewissen und waren ab diesem Zeitpunkt Mitarbeiterinnen für die Seelsorgearbeit, die Schlimbach aufgebaut hat. Es waren immer bloß dann später einige Wochen, in denen Schlimbach von Amerika rüberkam. Die Haupttätigkeit war 1882, 1883. Er musste auch für den Unterhalt seiner Familie, hatte sich wieder mit seiner Frau Celestine Frieden geeinigt und war der lutherischen Kirchengemeinde, die hieß zum Schifflein Christi in Cleveland, als Pastor vorgestanden, aber er musste immer wieder zurück. Er kam dann, wenn er nach Deutschland kam, und hielt ganze Evangelisations-Campaigns von Schleswig-Holstein bis nach Württemberg, im Dom von Magdeburg, in Kohlberg. Und immer ging es darum, heraus aus dem kirchlichen Ghetto, über die Mauern der kirchlichen Gebäude hinweg, hin zu den bedürftigen Menschen. Aber er hat gemerkt, wir brauchen noch etwas Besonderes. Wir brauchen, die Pastoren mögen ja lieb sein, aber die sind alle so problemorientiert und so kirchlich steril. Wir brauchen einen ganz anderen Stand. Das, was er selbst als Evangelist war. Wir brauchen eine Evangelistenschule. Und er hat den Bonner Theologieprofessor Christlieb, einen Schwaben, gewonnen, dass der Deutsche Evangelisationsverein gegründet wurde mit dem Ziel, Menschen zu sammeln, die Gelder sammeln für eine Evangelistenschule, die zuerst in Bonn entstand und dann nach Wuppertal auswanderte, das Johanneum. Also auch das geht auf den Fritz von Schlimbach zurück. Wir brauchen eine Schule für Evangelisten, die bereit sind, als demütige Leute zu wirken, die nicht die Pastoren nachmachen. Sie müssen vertraut sein mit dem Leben des Volks. Im Johanneum war es zum größten Teil heute noch so, dass die dort studieren zuerst einen ganz normalen Berufsabschluss haben müssen. Als Elektriker oder als Computerfachleute. Sie müssen die Arbeit des normalen Menschen können, ihre Rede muss volkstümlich, verständlich, anschaulich, kräftig sein. Und sie müssen beten können, weil sie der ganzen Macht des Teufels ausgesetzt sind, der merkt, dass man in Satans Reich mit Macht hineinbricht. In ihren Ansprüchen sollen sie bescheiden sein, voll Selbstverleugnung. Sie müssen frei sein von dem Ehrgeiz, das Pfarramt in den Schatten stellen zu wollen. Sie müssen nicht den Ehrgeiz haben, besser zu predigen als die Pfarrer, aber konkreter, ausschließlicher auf Jesus bezogen. Und ihr einziges Ziel muss sein, die Menschen nicht kirchlich zu beheimaten, sondern sie zu Jesus zu führen, dass sie Eigentum Jesu werden. In dem Büchlein, in dem ich hauptsächlich Korntaler Erinnerungen habe, ist auch ein Lebensbild des ersten Absolventen der Evangelistenschule Johanneum enthalten. Das war nämlich der Urgroßvater von der Jutta Zimmermann, die sonst an der Rezeption ist. Und wie hier sitzt eine Enkelin. Wo sind sie? Da, ganz hinten. Von Eugen Zimmermann. Auch ein Lebensbild von Professor Pfleiderer, der der erste Lehrer war. Zuerst großer Lehrer an der Lateinschule Korntal und dann Leiter des Johanneums in Wuppertal. Aber alles Impulse von Amerika, übersetzt auf deutsche Verhältnisse und angeregt durch den Fritz von Schlimbach, den Troubadour Gottes, den Liebessänger des Herrn Jesus. 1888 kam Schlimbach nochmal für längere Zeit nach Deutschland zurück. Er ließ wegen seines zerschmetterten Beines, das ihm immer mehr Schwierigkeiten machte, er hat eine Kur in Bad Wildungen unternommen, aber es hat ihm nicht viel geholfen. Es kam dann zur endgültigen Trennung von seiner Frau Celestine, merkwürdige Geschichten. Auch im Alter hat er dann offenbar nicht mehr im Segen gewirkt, vielleicht hat ihm seine körperliche Schwachheit so zugesetzt. Das Leben ist wie verebbt. Man musste ihm am Schluss noch das Bein abnehmen, er ist an Blutvergiftung gestorben, 1901 in Cleveland. Aber Gott hat ihn an einer Stelle benutzt, in diesen Jahren 1882, 83, mit den Erfahrungen von Amerika, als sein Werkzeug, um in Deutschland etwas in Gang zu setzen, was vorher vergeblich zu sein schien. Ich habe heute Morgen erwähnt schon, 1852 hat der preußische König den Dr. Wilhelm Hoffmann, den Leiter des Basler Missionsinstitutes, nach Berlin geholt als Generalsuperintendenten und Hofprediger, um Seelsorger heranzubilden in dem unkirchlichen Berlin. Die haben Besuche gemacht, aber es hat sich nicht viel verändert. 1877, was ich bis jetzt gesagt habe, 1877 hat der Hofprediger Stöcker den verzweifelten Ruf ausgestoßen und veröffentlicht, den ich gerade Ihnen vorlese. Wir müssen uns um die Großstadt in Deutschland bemühen. Unter allen deutschen Großstädten wächst im Augenblick Berlin am reißendsten. Auf Berlin passt das Wort große Städte, große Nöte. In Berlin herrscht kirchlicher Notstand, sagt der Hofprediger. Ja, kirchliche Verwahrlosung. Es ist schreckliche Wahrheit, Berlin ist die unkirchlichste Stadt Deutschlands geworden. Zwar haben ein Jahrhundert lang auf Berliner Kanzeln die geistreichsten Prediger gestanden, Schleiermacher und was da alles war. Aber heute stehen wir vor dem völligen kirchlichen Bankrott. Die bisherige parochiale Gemeindeordnung, dass immer ein Gebiet um eine Kirche herum zu einer Kirchengemeinde gehört, die parochiale Gemeindeordnung der Volkskirche, spotten dem, was die Menschen von heute brauchen, die traditionelle Korrektheit der gottesdienstlichen Stilformen schrecken Menschen eher ab, als dass sie einladen. 1877. Und 10 Jahre später war das Wunder geschehen, dass der Boden aufgepflügt war und plötzlich neues Leben da war. Zwar der Forstmeister von Rotkirch, als 1883 sie noch den Schlimmbach auf den Zug begleitet haben und der Zug hinausgefahren ist, aus dem Anhalter Bahnhof, zum Grafen Pückler gesagt, jetzt stehen wir da, und das hat uns alles der Schlimmbach eingebrockt. Die haben Todesangst gehabt, wie sollen wir jetzt das alles, was begonnen ist, auffangen. Aber Gott hat Gnade dazu gegeben, dass eine ganz große Erweckung entstanden ist und dass die von Hofprediger Stöcker begonnene Berliner Stadtmission, die auch Missionstrupps innerhalb der parochialen Ordnung waren, dass die neu belebt wurde durch das, was in den Jahren 1880 bis 83 in Berlin geschehen ist. Auch im deutschen CVM, in der Evangelistenschule Johanneum, in dem ganzen Aufbruch zur Evangelisation in Deutschland, Zimmermann wurde dann der erste Absolvent des Johannes, wurde der Nachfolger von Elias Schrenk in Deutschland als Evangelist. Und seitdem ist so viel Segen ausgegangen von diesen Ausbildungsstätten in Jugendarbeiten CVADMs. Einer aus unserer Mitte hat mich heute Mittag angesprochen, hat fast traurig gesagt, wie notvoll die Situation in den Gebieten der ehemaligen DDR an vielen Stellen ist, abgesehen von Sachsen, dass man fast verzweifeln möchte, gell, auch in Berlin. Und wenn das unser Herr Jesus kann, dass er eine Frau Albright benutzt, dass ein atheistischer Spötter zum überzeugten Christen wird, der plötzlich innerhalb von 10 Jahren eine totgepredigte Landschaft aufgepflügt hat, dann sollten wir gespannt sein, was unser Herr auch heute tun kann. Und dazu wollen wir aus der Kirchengeschichte auch in diesen Tagen einiges hören. Es gab nicht bloß die Wunder, als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist und als David seine herrlichen Taten tun konnte. Auch nicht bloß in der Reformation. Gott kann in unseren Taten Dinge wirken, die für uns heute unvorstellbar erscheinen. Und darauf wollen wir gespannt warten. Herr, du hast einst in deiner eigenen Heimat keine Taten tun können um ihres Unglaubens willen. Lass uns nicht mit unserem Kleinglauben, mit unserem Klagen ein Hindernis sein bei dem, was du vorhast. Belebe dein Werk, o Herr, und gib uns morgen einen gesegneten Tag und lass uns heute Nacht in deinem Frieden ruhen, zusammen mit all denen, die uns lieb sind und die wir zu Hause wissen, um die wir uns auch sorgen. Amen. Amen.